In diesem Satsang findet sehr oft ein Dialog statt zwischen den Menschen, die im Satsang anwesend sind und deren, der vorne sitzt. Meistens geschieht dieser Dialog so, dass die Menschen, die da drinnen sitzen im Publikum, dann Fragen haben an den, der vorne sitzt. Ich möchte das umkehren, wenn sie einverstanden sind. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Und es steht Ihnen frei, darauf zu antworten. Ich möchte Sie gerne fragen, wer sind Sie ohne Ihre Geschichte? Wer sind Sie ohne diese Geschichte, die normalerweise in Ihrem Alltag, in Ihrem Kopf abläuft? Über sich selbst. Was bleibt, wenn diese Geschichte wegfällt? Gibt es etwas, das bleibt? Bitte schön.
Der Ursprung. Die Quelle.
Und die erleben Sie wie?
Die erlebe ich nicht.
Die erleben Sie nicht?
Die erlebe ich nicht.
Also es ist ein reines Wissen, dass dann die Quelle bleibt, der Ursprung.
Das ist ein reines Wissen, ja.
Okay. Und wenn Sie auch dieses Wissen loslassen, was bleibt?
Nichts.
Okay. Und das können Sie auch spüren, das Nichts.
Kann man nichts spüren?
Das ist die Frage.
Ich glaube nicht. Aber es ist eine Vermutung.
Ich lade Sie ein, einmal wirklich zu schauen, neugierig zu sein. Kann man nichts spüren?
Ich versuche in die Leere zu kommen. Ist die Leere gleichbedeutend mit nichts?
Wäre es eine Möglichkeit. Nur wenn Sie versuchen, in die Leere zu kommen, lade ich Sie darauf ein, den Versuch aufzugeben. Geben Sie den Versuch auf, in die Leere kommen zu wollen. Und schauen Sie, was jetzt ist.
Jetzt ist etwas, was stiller wird.
Okay. Lassen Sie das einfach da. Wie es aus sich heraus geschieht. Dankeschön.
Meiner Erfahrung nach, wenn die Geschichte wegfällt, ist aber immer noch Identifikation mit dem Körper da.
Das kann sein, ja.
Aber es darf auch einfach da sein, wenn es da ist.
Ja. Ja, darf da sein. Es ist die Identifikation mit dem Körper. Ist ja nichts Schlimmes. Es ist das, was uns auch, also der Körper an sich, der uns in dieser Ebene leben lässt, in dem das Bewusstsein stattfindet. Die Identifikation mit dem Körper kann ein verengendes Bewusstsein erzeugen, wenn man sich nur auf diese Ebene des Körperlichen oder wie ich gerne sage, auf das Erdelement fokussiert. Nur als aus der Materie zu sehen, ja, dann kann das einengend sein. Das geht sehr oft mit einer Identifizierung mit dem Körper einher. Aber zu sehen, in wem findet dieser Körper statt? In was findet dieser Körper statt? Was war vor dem Körper da? Was ist währenddessen da, wenn der Körper da ist? Und was wird immer noch da sein, wenn der Körper gegangen ist?
Ich meine, jetzt ist der Körper ja da, von daher weiß ich das nicht. Ich weiß, wenn ich, wenn da irgendwie Konzentration oder die Aufmerksamkeit aufs Sein geht, auf einfach zu sein, dass da ein Gefühl dabei ist, dass das alles ist, wo alles drin erscheint.
Genau.
Aber wissen tue ich nicht, es ist einfach nur das Gefühl dabei.
Genügt. Es ist ja reines Sein, wenn wir von den sprechen, ist ja auch nicht wissen. Ja, reines Sein ist nicht wissen. Erst in dem Moment, wo ich wissen möchte, ganz gleich was, beginnt eine bestimmte Identifizierung, beginnt eine bestimmte Abdeckung des Seins. Solange ich aber das Sein an sich nicht hinter mich lasse und mich vollends mit der Erscheinung zu identifizieren, dürfen alle Erscheinungen sein, wie sie sind. Kann darf der Körper sein, dürfen die Gedanken sein, dürfen die Emotionen sein.
Was ist mit den Bedürfnissen? Die bleiben ja auch ohne Geschichte.
Die Bedürfnisse?
Ja.
Was verstehen Sie unter den Bedürfnissen?
Nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung.
Okay.
Das geht leider nicht. Ich brauche den Ton noch nicht.
Bitte, wenn Sie die Frage wiederholen, dann anders drauf.
Ja, die Bedürfnisse bleiben ja genauso. Auch ohne Geschichte. Das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Anerkennung. Egal, was hinter einem liegt. Ich denke, das ist immer das.
Sie sehen die Geschichte in einer Zeitabfolge. Ja, ich meine jenseits der Geschichte. Jenseits der Geschichte bleibt eigentlich reines Bewusstsein. Und dieses reine Bewusstsein kann erlebt werden als Stille, als Unendlichkeit, als Leere, als Nichts. Und da drinnen gibt es keine Bedürfnisse, weil diese Ebene des Seins ist vollkommen. Da ist kein Mangel. Ein Bedürfnis entsteht immer aus einem Mangel. Und einmal zu sehen, wenn ich jetzt dieses Bedürfnis, diesen Mangel mir bewusst mache, was macht das mit mir? Wenn jetzt hergeht zum Beispiel und sage, okay, ich habe das Bedürfnis nach Geborgenheit. Und wenn ich jetzt mir diesen bewusst bin, dass ich das Bedürfnis nach Geborgenheit habe, dann spüre ich in mir eine Sehnsucht. Und wenn ich dieser Sehnsucht jetzt Raum gebe, wenn ich dieser Sehnsucht folge, dann kann es sein, dass ich in mir diese Geborgenheit erlebe. Weil das alles, was Sie angesprochen haben, sind eigentlich Essenzen. Und diese Essenzen sind in uns vorhanden. Wir lernen nur in unserem Leben, dass wir bestimmte Mangel, die wir haben, die wir glauben zu haben, im Außen suchen. Wir wollen sie von außen befriedigt haben. Und das ist das, was nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann nur für kurze Zeit. Weil die Dinge, die im Außen vorhanden sind, sind Erscheinungen. Das bedeutet, diese Dinge unterliegen der Vergänglichkeit. Sie kommen und gehen. Und wenn ich einen Mangel abdecken kann durch etwas im Außen, dann muss ich auch schon wieder damit rechnen, dass er eines Tages vergehen wird. Und ich wieder den Mangel habe. Nur in uns ist es eigentlich so vorgesehen, dass wir alles in uns finden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie ich wieder in mich selbst, zu mir selbst zurückfinde. Und eines davon ist das, was ich jetzt zu Beginn vorgeschlagen habe, einmal diese Geschichte, die ja hauptsächlich daraus besteht, was habe ich in meinem Leben erreicht und was fehlt mir noch? Aus dem besteht das eigentlich? Das einmal wegzulassen. Das ist ja nur was, was im Verstand stattfindet. Was passiert dann? Ne? Dann wird es einmal leer möglicherweise. Oder es wird der Körper bewusst. Jetzt könnte ich auch hergehen und sagen, okay, ich nehme den Körper so an, so wie er jetzt ist. Ich fühle den Körper. Und je mehr ich in den Körper hineinfühle, desto mehr, und ich lade Sie ein, das einmal jetzt auch zu tun, fühlen Sie hinein in den Körper. Spüren Sie Ihren Körper. Und je mehr Sie das machen, werden Sie spüren, dass sich die Grenzen auflösen des Körpers. Und Sie werden merken, dass dieser Körper nicht diese Grenzen hat, die Sie sehen. Sondern dass unser Körper eigentlich nicht diese Materie ist, die wir glauben, dass er ist. Dass unser Körper Schwingung ist. Und das ist ja genau das, was ja die Physiker in den letzten Jahrzehnten ja genauso festgestellt haben. Sie können keine Materie finden. Das ganze Universum ist Schwingung. Und da auch einmal zu sehen und zu spüren, stimmt es, was die sagen? Oder stimmt es, was der sagt, der da vorne sitzt? Ich spüre mal hinein. Was passiert da? Ja. Einfach die Dinge zu hinterfragen. Wir haben ein Ich-Gefühl. Wir haben eine Vorstellung, wer wir sind. Stimmt das so? Wer ist dieses Ich? Wenn ich jetzt nur das Ich hernehme, nur diesen Begriff Ich, und sage, okay, wo ist der in mir? Ich werde ihn nicht finden. Ich werde ganz was anderes finden. Ich werde eine Unendlichkeit vielleicht finden. Eine Grenzenlosigkeit. Eine Präsenz. Eine Präsenz des Seins. Und aus dir heraus kann ich beobachten, wie Gedanken hochkommen, sich ausdrücken und wieder vergehen. Wie Emotionen hochsteigen, sich ausdrücken und wieder vergehen. Wie Handlungen geschehen. Und das ist der Urgrund, aus dem heraus das ganze Universum und auch meine Welt geschieht. Und grundsätzlich ist dieser Ursprung jeder. Jeder. Alles. Alles entspringt aus diesem Ursprung. Alles, was existiert. Und es geht jetzt nicht darum, das, was erscheint, nicht haben zu wollen. Sondern es geht darum, diese Gleichzeitigkeit zu leben. diese Unendlichkeit des Seins und gleichzeitig die Erscheinung, die drinnen vorkommt, die Gedanken, die Emotionen, beides. Die meisten Menschen kennen nur die eine Ebene, nämlich das, was ich als Erscheinung bezeichne. Wir kennen das andere nicht, den Urgrund. Darum ist es ganz gut, wenn man einmal zu Beginn das, was man schon kennt, einmal weglässt. Damit nur das bleibt, was sowieso ist. Und aus dem heraus zu sehen, ich bin alles. Aber solange dieser Schritt nicht getan wird, zurück ins Nichts, in dieses reine Bewusstsein, in diesen Urgrund, solange bleibt es, ich bin alles, nur eine mentale Suggestion. Es ist leicht gesagt, ich bin alles. Aber das auch zu erleben. Dass alles in mir geschieht. Der Körper in mir geschieht. Meine ganze Welt in mir geschieht. Und darum gibt es im Prinzip ja auch 8 Milliarden Welten. Denn jeder hat seine eigene Welt gestaltet. Natürlich meistens unbewusst. Durch unsere Konditionierungen, die wir haben, gestalten wir unsere Welt. Aber das ist das, mit dem wir dann leben. Und wir haben auch keine Wahl, das nicht zu tun. Wir können nicht sagen, nein, ich mag das Leben nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, nicht zu sein. Wir sehen, das steht fest. Fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen, wenn welche aufgetaucht sind.
Was ist deine mentale Suggestion? Und ja, das sagt Geschichten zu
Recht. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Das werde ich gerne gewusst.
Eine mentale Suggestion sind die Gedanken und die Überzeugungen, die wir so in unserem Alltag haben. Wir suggerieren uns unser Leben selbst zusammen. Ja, die Sichtweisen, die wir haben über. Ja, ganz einfach, nach Erleuchtung werde ich nie erreichen. Das ist eine mentale Suggestion.
Als ich vorhin von der Quelle sprach, und da denke ich gerade an dieses wundervolle Baby, das hier im Baum ist, oder war. Und das ist eigentlich der Ursprung und die Quelle, die Reinheit. Und dann werde ich geprägt, ich werde in eine Familie reingeboren, gut oder schlecht, und nehme dann diese ganzen Prägungen auf.
Ja.
Und in meinem Alter oder früher, wenn man intelligenter ist, versucht man das wieder abzubauen. Und weil die Kopflastigkeit in die Projektion zu gehen und gestalterisch sein Leben zu gestalten. Und da habe ich Schiffbruch erlitten. Und bin jetzt dabei, das, was ich so alles angesammelt habe, viel Sinnlosigkeit und auch Ballast einfach abzuwerfen, weil es nichts bedeutet. Ist das, muss das immer die Abfolge sein?
Nein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, diese Abfolge. Es gibt Menschen, die überhaupt niemals in die Polarität kommen. Es sind zwar sehr wenige, die keine Konditionierungen haben oder die Konditionierung keine Rolle spielen. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang die Konditionierung leben und halt sie leben aus. Und es gibt Menschen, die halt zu einem bestimmten Punkt ein Bewusstsein erlangen, wo sie es sehen können, wo sie schauen können und sagen, okay, also diese Konditionierung, die bringt diese Wirkung hervor. Aber ich möchte den Ansatz noch anders machen. Wenn alles aus dieser Quelle entsteht, wenn wir bei dem bleiben, ja, dass alles aus dieser Quelle entsteht, dann entstehen auch die Konditionierungen aus dieser Quelle. Und dann kann auch nur die Quelle die Konditionierung verändern. Das heißt, es geht nicht darum, die Konditionierung loszuwerden. Sondern es geht darum, auf diese Ebene zu gehen, wo diese Konditionierung nicht erlitten wird. Und das ist reines Bewusstsein. Das ist das, was uns gegeben ist. Jeder kann aus diesem reinen Bewusstsein heraus leben. Lebt auch. Die meisten haben es abgedeckt. Aber die Konditionierung aufzulösen, liegt nicht in unserer Macht. Weil das aber so durchgehört. Ja, vielleicht, dass man die Konditionierung auflösen kann. Manchmal mag es so sein. Manchmal hat es den Anschein, dass jetzt eine Konditionierung aufgelöst hat. Aber dann geht gerade mein Denken mit dem, was sowieso geschehen wäre, einher. Die Konditionierung löst sich auf durch, ich drücke es jetzt einmal so aus, durch die Göttlichkeit. Weil die Göttlichkeit hat konditioniert.
Die Göttlichkeit
hat konditioniert. Und nur die Göttlichkeit kann es auch wieder auflösen. Es kann natürlich sein, dass in dem Moment, wo sie aus dem reinen Bewusstsein leben, die Konditionierungen durchstrahlt werden und leichter werden, auch sich auflösen können. Aber sie selbst können nicht hergehen und sagen, okay, ich möchte es auflösen. Das ist es, was immer wieder die Menschen zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich geglaubt, ich habe das aufgelöst, jetzt ist es schon wieder da. Es geht einfach nur darum, aus dem Ich Bin zu leben, aus dem reinen Sein, das immer unberührt ist von den Erscheinungen. Das ist sogar auch das Symbol im Buddhismus. Die meisten buddhistischen Statuen sehen sie auf einer Lotusblüte. Die Lotusblüte hat die Symbolik, dass sie immer rein bleibt. Ja, sie nimmt nichts an. Ja, das ist, so wie der Buddha sagt, die Buddha-Natur. Das ist reine Bewusstsein. Und das ist der Urgrund unseres Seins, unseres Daseins. Und das ist in jedem vorhanden. Weil er ja aus dem heraus
lebt. Kann ich noch was sagen?
Ja, freilich.
Da jeder Mensch andere Konditionierungen hat, so entsteht auch letztlich das Leid dieser Welt.
Ja.
Und wenn wir nicht alle wieder auf welche Ebene kommen, zu dem Ursprung, aber Sie sagten ja, die Konditionierung kann bleiben.
Bleibt auch, ja.
Ja, aber dann ist eine Veränderung nicht möglich.
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist das, dieses Vorstellungsbild, das wir scheinbar in unserer westlichen Kultur so stark nähern wollen. Dass wir etwas verändern wollen, damit wir den Himmel auf Erden haben. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Diese irdische Ebene, diese Erscheinungsebene, existiert nur durch Polarität. Also wir werden auf dieser Ebene immer in der Polarität sein. Es ist nur die Frage, aus was heraus lebe ich? Lebe ich aus der Polarität oder lebe ich aus der darunterliegenden Ebene, die die Polarität nicht als leidvoll erlebt? Das. Also wir wollen immer auch so kollektiv Frieden auf Erden. Den Frieden auf Erden können wir erleben, auf dieser tieferen Seinsebene. Im Außen wird es immer Krieg geben. Ganz gleich in welcher Form. Und wann es der Familienkrieg ist. Das muss ja nicht immer gleich der große Krieg sein. Das. Weil dort beginnt es ja auch. Die kollektive Energie beginnt ja im Kleinen sich auszubreiten. Und hat dann die Reflexion zurück. Also das ist was, was schon sehr wesentlich ist, glaube ich, dass wir langsam verstehen werden, dass dieses Leben polar ist.
Wenn die Polarität zu extrem ist, ja, dann entsteht Krieg. Ich denke jetzt gerade, wie kann jemals Frieden geschehen zwischen Palästinensern und Juden? Diese Polarität scheint nicht überbrückbar zu sein. Oder man kommt zu einem spirituellen, wie auch immer, da weiß ich nicht weiter, zurück.
Es geht nur darum, dass wir die Polarität akzeptieren, so wie sie ist. Um das geht es eigentlich. Und dann muss es nicht so extrem sich zeigen. Es muss sich ja nur dadurch extrem zeigen, dass wir sie nicht akzeptieren. Aber die Polarität wird immer sein. Und es ist immer sehr schwierig, das im Großen zu sehen, ja? Weil man ja die Bewegungen nicht wirklich kennt. Aber im Prinzip in dem Moment, wo große Friedensbewegungen geschehen, ja, verändert sich auch die Kriegssituation auf unserem Planeten. Wird wahrscheinlich stärker. Ja? Wir haben es umgekehrt erlebt. In dem Moment, wo Vietnam immer stärker geworden ist, hat es die Friedensbewegung gegeben in Amerika. Ja, das, was wahrscheinlich die meisten kennen, ist Woodstock. Ja? Das war das Friedensfest eigentlich. Ja? Also das gleicht sich aus. Die Polaritäten gleichen sich aus. Immer nach dem, wie es gerade von den Elementen her geschieht. Und das kann man beobachten. Im eigenen Leben. Vor allem im eigenen Leben. Ja? Wenn ich das unbedingt haben will, kommt der andere auch. Kommt die Polarität auch. Ja? Und das ist ja dieses Symbol von Yin und Yang. Das uns die Chinesen oder der Taoismus eigentlich übermittelt hat. Das heißt, es sind zwei Pole, wo es eine Ganzheit ist, sind es zwei Pole, die sich bedingen. Und es ist gut, Yin und Yang, da können die wenigstens was anfangen damit. Ja? Ich kann auch das austauschen, wo es vielleicht verständlicher wird. Oben und unten. Wie kann es ein Oben geben ohne Unten? Also es bedingt sich. Und es beginnt, diese Bedingungen beginnen vom Absoluten, was Nichtsein ist, ins Sein. Da ist schon die erste Polarität. Ja? Die Absolutheit ist nicht erlebbar. Das, was wir erleben können, ist die erste Erscheinung. Sein. Ich bin. Ja, wie sich das dann auswirkt, kann verschiedene Frequenzen haben. Aber das ist schon. Und das bedingt sich. Und übersetzt heißt Yin und Yang, Himmel und Erde. Himmel und Erde bedingen sich. Und das ist so unsere Möglichkeit, dass wir uns des Himmels wieder bewusst werden, weil der Erde ist an uns sehr bewusst. Des Himmels bewusst sein. Und des Himmels bewusst zu sein bedeutet, meinen Urgrund, das, was ich bin, bewusst zu sein. Dieses reine Bewusstsein. Und das zusammen ergibt meine Existenz. Es kann nichts, was mir jemals passiert, sein ohne diesen Bewusstsein. Ist nicht möglich. Und es ist meine Einladung, sich auf dieses Bewusstsein wieder einzulassen, auf die eigene Quelle. Und in der Welt zu leben. Weil es geht auch nicht anders.
Sie sagen, dass sich dann in der Welt nichts bewegt.
Nein.
Es bleibt alles, es entsteht zwar eine Gegenbewegung, aber im Prinzip bleiben die Situationen in Ablösung.
Das verstehe ich nicht ganz.
Also ja, Sie nannten das mit dem Vietnamkrieg, und da kam die Friedensbewegung dann auf. Das gefällt mir auch sehr gut. Aber dennoch kommt mir der Gedanke, was verändert sich?
Ständig. In dem Moment, wo diese Friedensbewegung größer wird, zieht es die Kriegsbewegung wieder an. Wir sind ständig in Bewegung.
Das kann ich akzeptieren.
Permanent.
Ja. Aber in Bewegung, ohne Veränderung. Die Veränderung findet statt.
Klar. Ja,
der Vietnamkrieg ist vorbei.
Ja, genau.
Die Friedensbewegung als solche auch. Mhm. Und heute haben wir viel mehr andere Kriege. Aber es hat sich nichts verändert, muss man sagen.
Was soll sich denn verändern? Die Polaritäten werden immer gleich bleiben. Das ist das, was ich meine. Wir haben in unserer westlichen Kultur immer diese Vorstellung, dass es dann nur mehr einen Himmel gibt. Das geht nicht. Dass alles vollkommen ist. Auf dieser Weltebene ist das nicht möglich. Die Vollkommenheit liegt in uns, nicht außerhalb von uns.
Das ist eine harte Pille.
Ja, ja. Ich weiß.
Dass es immer Pluralität geben wird, ist mir klar. Also das ist kein Problem. Aber Krieg finde ich unmenschlich.
Okay.
Also dass zum Beispiel, dass Gier immer da sein wird, aber wie es heute gelebt wird, finde ich extrem. Also ich glaube, Polarität kann immer noch da sein im Leben passieren, aber auf einer viel menschlicheren und schöneren Ebene.
Ja, könnte sein. Aber die Frage ist immer, was ist jetzt? Wie ist jetzt? Und es geht darum, mit dem jetzt okay zu sein.
Ja, jetzt. Aber ich kann jetzt auch eine Vision von was anderem haben.
Natürlich. Die Frage ist nur, ob sie durch diese Vision von was anderem leiden. Weil es eben nicht so ist.
Nein, ich leide nicht, weil ich akzeptiere, wie es jetzt ist.
Okay. Natürlich kann er dann Visionen haben. Klar. Aber die Vision birgt eben das Leid in sich, wenn man sich ausschließlich damit identifiziert.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch Sachen schon zu leben, die meisten Menschen nicht leben. Also zum Beispiel mein Ideal wäre eine Schenkungsgesellschaft ohne Geld, wo jeder das macht und gibt, was er möchte, gerne macht und das Leben trotzdem funktioniert. Das ist offensichtlich nicht. Und ich selber kann das aber in einem gewissen Rahmen leben.
Genau. Wir können in unserer Welt Dinge auch verändern. Zum Beispiel eben dieses Schenken. Ja, das ist auch, vor allem jetzt auch in Amerika, in den spirituellen Richtungen von manchen ja sehr propagiert wird. Klar, würde auch die Gesellschaft verändern, wenn es mehr und mehr gelebt wird. Die Frage ist nur, gibt es dazu dann eine Gegenbewegung? Ja? Weil das ist eigentlich jetzt die Gegenbewegung zu dem, was wir jetzt haben, dass die Gier sehr vorherrschend ist. Ja? Jetzt kommt die Gegenbewegung, die jetzt sagt, okay, gehen wir mehr ins Verschenken. Ja? Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und je mehr Menschen sich da anschließen, desto größer wird diese Bewegung werden. Wenn das wieder ins Ungleichgewicht kommt, das heißt, dass die Gier zu klein wird, wird wieder Gier größer werden. Aber das sind Prozesse, die über ein Menschenleben von der Zeit her hinausgehen, glaube ich.
Ja, ich verstehe das, aber mein Weltbild ist ein bisschen anders. Also nämlich, das wird Pluralität muss sein, aber diese Schwankungen werden vielleicht kleiner. Also es geht schon zum menschlicher sein, zum schöner, zum glücklicher, zum...
Ja, ich glaube, wenn je mehr Menschen auf diese reine Bewusstseinsebene kommen, sie entdecken wieder in sich, weil es ja immer da ist, desto weniger muss Kraft in diese Polaritäten hineinfließen. Ja? Also dort sehe ich sehr wohl die Veränderung. Und das ist auch der Grund, warum ich hier sitze. Ne? Einfach darauf hinzuweisen, es gibt diese Ebene in jedem von uns. Es gibt dieses reine Bewusstsein, es gibt dieses Selbst oder diese wahre Natur, wie immer man sagt dazu. Weil das muss der erste Schritt sein, damit diese Polaritätenstärke zurückgenommen wird. Ja? Babaji zum Beispiel hat gesagt, zuerst realisiere, wer du wirklich bist. Und dann mach das. Das ist immer das Wichtigste. Weil in dem Moment, wo ich wirklich aus dem heraus leben kann, hat die Lebensenergie eine andere Qualität. Ja, das macht es auch aus. Weil die Beimischung von Angst oder Gier nicht mehr vorhanden ist. Oder sehr wenig vorhanden ist. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Aber für mich ist eben zuerst dieser Schritt, daher zu kommen, in dieses Bewusstsein, in diese unsere Natur. Das, was wir immer sind, auch wenn wir schlafen.
Aber das ist Gnade, wenn das passiert.
Ja,
auch. Weil du gesagt hast, dahin zu kommen, da könnte man denken, ich muss was dafür tun.
Ja, okay, danke für den Hinweis. Also wir können schon etwas tun, wir können uns orientieren darauf. Ja? Wir können aber jetzt nicht hergehen und sagen, so, jetzt möchte ich das haben. Sondern wir können zum Beispiel Satsang gehen und jeder Meister hat so seine Übungen, wie ich heute mit der Geschichte gekommen bin. Ja? Und da kann es passieren, dass Gnade eintritt, weil Gnade ist immer da. Es ist nur die Frage der Offenheit. Und wie offen bin ich jetzt gerade? Und dann kann Gnade sein. Und dann, okay. Das ist auch passiert bei Ihnen. Für einen Moment. Es genügt einen Moment einmal, dass man das, um das geht's. Und dann eben die Orientierung darauf zu nehmen. Ich sage, okay, ich schaue, dass ich so gut wie möglich mit meiner Aufmerksamkeit da bin.
Wenn ich in das reine Bewusstsein komme, ist das eine Ebene des Erwachens?
Ja, viele sagen dazu, nur ich möchte es gleich von vornherein. Sie können nicht in die Ebene des Bewusstseins kommen, denn sie sind das reine Bewusstsein. Das ist ihre Natur. Darum kann man da nicht reinkommen, sondern man ist es. Und dieses Erkennen, ich bin dieses reine Bewusstsein, nennen viele Erwachen. Aber es gibt dieses, ich sage ja dazu, dieses reine Bewusstsein ist dieses wache Bewusstsein. Ja, das, aus dem heraus wir dann unser Leben erleben. Und das ist, dann wird das Leben auch wesentlich intensiver. Das ist vielleicht auch der Unterschied dazu. Es wird noch intensiver erlebt als ohne diesen göttlichen Funken.
Also ich spüre das jeden Tag.
Ja, genau. Und das ist natürlich dann auch schön, dieses Gefühl dieser Intensität, dieser Lebendigkeit auch in der Gemeinschaft zu erleben. In der Stille zum Beispiel. In der Stille mit mehreren Menschen oder vielen Menschen. Ja, das, diese Intensivierung, die da geschehen kann.
Nochmal zu der Ausrichtung. Da ist aber die Gefahr dabei, dass man dann Gründe, also dass man das kausal dann verbindet. Ne? Also ich gehe ins Satsang und dann passiert was. Aber da ist kein Grund. Ne? Das passiert einfach so.
Das ist immer die Gefahr, dass Gründe gesucht werden. Solange das nicht wirklich realisiert ist, dass das Leben aus sich heraus geschieht, ja, und es keinen Grund für irgendetwas gibt, solange wird es immer wieder diese Denkmöglichkeiten geben, ja, warum ist das jetzt so? Ja, und genau das ist ja auch die große Herausforderung für viele Menschen, einmal zu sagen, okay, das Leben geschieht einfach durch mich, ich habe da gar nichts mitzureden. Ja, das ist eine große Herausforderung. Und das sieht man ihm dann an den, dann habe ich doch das gemacht. Dann ist das passiert, diese Kausalkette. Ja. Ich sage halt gern, es gibt einen Unterschied in der Lebensweise für mich. Es gibt die Möglichkeit, auf der horizontalen Ebene zu leben. Das sind diese Kausalketten, Ursache und Wirkung, wenn dann. Ja. In der Zeit, von Vergangenheit über das Jetzt in die Zukunft. Oder in der vertikalen Ebene zu leben. Die vertikale Ebene ist immer in diesem Augenblick. Da sagen wir die Zeit weg. Immer in diesem Augenblick und vertieft sich in mich hinein. Ja? Und es kann sein, wenn die Gnade wirkt, dass sie sich bis ins reine Bewusstsein vertieft. Bis auf dieses Ich Bin. Manchmal vielleicht nur in einem Gefühl von Leichtigkeit. Manchmal ist ein Gefühl von Frieden. Aber alles das wartet auf uns, wenn wir uns in uns hinein bewegen und nicht aus uns heraus. Nur irgendwann, wenn das vollzogen ist, diese nach innen Bewegung kommt auch die nach außen Bewegung wieder. Aber das ist dann mit dieser intensivierten Lebenskraft. Ich sage mit dem göttlichen Funken dazu, der sich dann ausdrückt in all meinen Handlungen. Oder in viel meinen Handlungen.
Bin ich der Herr meiner Handlungen?
Das ist die Frage, von welcher Position Sie das sehen wollen. Wenn Sie aus dem Selbst heraus, aus Ihrem Ursprung heraus sehen, dann sind Sie der Herr Ihrer Handlungen. Wenn Sie es aus einer Ego-Position heraus sehen, dann nicht. Dann haben Sie nur den Eindruck, dass es so ist.
Mich begleitet im Leben immer ein Satz. Ja. Ich bin ein Gefangener meiner selbst. Habe ich die Möglichkeit, aus dieser Gefangenschaft mich zu befreien?
Wenn Sie erkennen, was die Gefangenschaft ist, ja. Die Gefangenschaft muss erkannt werden. Dann entsteht Freiheit. Dankeschön.
Ich meine, das ist so ein, der Schräger einfach ein bisschen behebt. Ja, das ist ja ein ganz entscheidendes Thema, das uns alle im Ursprung, wenn wir das nicht begreifen, dann, das ist die Basis. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass das zur Sprache kommt von Ihnen her.
Es ist nur die Frage, mit welchem Instrument wollen wir es begreifen. Und das sind Ebenen, wo wir nicht mit unserem Verstand begreifen können. Sondern wir können es nur über die Herzensebene begreifen. Ja, wir müssen aus dieser Dualität herauskommen, damit wir draufschauen können. Wenn wir in der Dualität gefangen sind, können wir die Dualität nicht sehen. Erst wenn ich mich herausnehme aus der Dualität, kann ich auf die Dualität draufschauen. Und darum ist für mich immer ganz wichtig, dieses Erleben für die Menschen. Ah, das ist heraus aus der Dualität und eigentlich ist das mein Normales. Ja? Dieses reine Bewusstsein ist unsere Normalität. Das ist nichts Besonderes. Das ist unsere Normalität. Ja? Und dann kann ich sehen auch die Polarität. Und kann auch meine Gefangenschaft sehen. Ja?
Es sind ja bei uns, bei vielen Menschen Konditionierungen da, weil ich habe in spätem Alter festgestellt, dass ich meine Karriere für meinen Vater gemacht habe. Mhm. Und natürlich, ich habe es irgendwo erkannt, dass ich ihn liebevoll stehen lassen kann, da wo er ist. Mhm. Und dass es dann gilt, eben mich aus dem, was immer das Thema war, zu befreien. Mhm.
Genau. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Göttlichkeit sagt, so, und jetzt erkennen und jetzt kannst du es auflösen. Ja, und dann ist einfach für mich wesentlich diese Dankbarkeit. Ja? Jetzt nicht zu hadern mit der Vergangenheit, sondern dankbar zu sein, was jetzt vollzogen ist. Und da gibt es so für mich ganz wesentlich. Dankbarkeit. Wenn ich Dankbarkeit fühle, dann fühle ich Fülle. Das heißt, ich nähere mein Füllebewusstsein. Wenn ich undankbar bin, also immer mehr haben will, wenn ich nicht dankbar bin für das, was ich schon habe, sondern immer mehr haben möchte, nähere ich das Mangelbewusstsein. Und aus dem entsteht immer mehr das Mehr haben wollen. Darum ist für mich Dankbarkeit so wichtig. Dankbar zu sein. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Nein, ja, das ist dann die Gier jetzt. Ja, auch so ein selbst wundervollen Mensch wie aktuell dieser Hoeneß, der dann auf einmal alle Menschen sprechen liebevoll und positiv über ihn. Mhm. Und irgendwo, aber erleben wir das nicht, dieses Hoeneß-Sein, wenn ich das, ich möchte es nicht missbrauchen, ich schätze alle Menschen, haben wir das nicht alle in uns? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Weil irgendwo sind wir alle ein bisschen Hoeneß. Ja. Alle. Ich entdecke das, ich kann das bei mir auch schildern, wo das einfach da ist. Und oft möchte ich dann auch wieder raus. Der Hoeneß sicherlich auch. Mhm.
Vor mir jetzt?
Ja, aber wir haben auch vor 30 Jahren oder wann immer andere gesellschaftlichen Situation gehabt.
Und trotzdem war dasselbe Prinzip.
Trotzdem.
Ja. Dieses Prinzip entsteht in einer Polarität. Entsteht die Polarität zu Gier ist die Angst. Ja? Und in dem Moment, wo wir uns, und wann immer dieser Moment geschieht in unserem Leben, ja, wo immer wir uns getrennt fühlen von unserem Ursprung, entsteht die Angst. Und mit der Angst die Gier.
Getrennt von unserem Ursprung?
Ja.
Können Sie ja noch was vertiefend sagen?
Da gibt es jetzt verschiedene Sichtweisen, ja?
Ja.
Wann das ist. Ja. Irgendwann haben wir den Eindruck, wir werden nicht mehr gehalten von unserer Quelle. Ja? Und das ist, glaube ich, in einem Alter, wo uns das auch gar nicht so bewusst ist, und es geschieht also im Unterbewusstsein. Ich neige dazu, das auch als Erbsünde zu sehen. Ja, so wie es die Christen ja auch mit der Erbsünde haben, wo er sagt, die Erbsünde mag sein, dass wir in diese Polarität hineingehen. Angst und Gier. Für mich ist einfach so, wenn ich dieses reine Bewusstsein, wenn das nicht bewusst ist, dann fehlt mir etwas. Ja? Und dann entsteht Angst. Das ist ich habe es auch erlebt, ich war das erste Mal auf einem Satsang und habe diesen Satsang-Lehrer in die Augen geschaut und es hat gemacht Klick und alles war anders, wie ein Shift. Ja? Und das Ganze hat dann zwei Monate gedauert. Nach zwei Monaten ist es wieder gegangen, Klick, war wieder weg. Ja? Und dann habe ich gespürt die Angst. Was ist mit mir? Was stimmt nicht mit mir? Was muss ich tun? Ja, alles das kam dann hoch. Ja? Und da zu sehen, das ist ein Mechanismus in uns. Und das passiert halt vielen, auch die Menschen, die zu mir kommen, dass sie diesen Shift erleben und dann shift es wieder zurück. Und heute kann ich sagen, sei entspannt. Lass einfach so. Lass geschehen aus sich heraus.
Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, ja. Finde ich auch. Ja. Weil ich erlebe heute die spannendsten Tage, wo ich nichts vorhabe.
Genau.
Und einfach im Hier und Jetzt bin. Und das sind so einfache Werkzeuge, aber ja, mir hat das eben gefallen. Das hat schon zwei Monate gedauert und dann war es wieder weg. Und klar, man will dann den Schlüssel einmal rumgedreht haben und jetzt sitzt es.
Genau.
Aber offenbar ist das nicht so.
Ja. Das ist eben Gnade, so ist es, so wie du es gesagt hast. Genau. Dass es wirklich ein wenig bleibt. Aber wir leben doch in einer spannenden Zeit, oder?
Extrem.
Ja. Ich finde es wunderschön, jetzt zu leben.
Ja, ich finde die Zeit im Moment so spannend. Ich kann sie ja nur zur Vergangenheit und der Geschichte vergleichen. Selbst Könige, die Belastung hatten, habe ich es schöner. Ja, oder kann es schöner haben.
Ja.
Für mich ist oft ich möchte ganz gerne die Einfachheit, aber natürlich hadere ich oft. Und habe da Probleme damit, aber ein Problem ist auch ein ja, kein schönes Wort.
Ja, ich verstehe das schon.
Es ist eine Auseinandersetzung, die stattfindet.
Eine Verurteilung, ne?
Ja, ja, genau. Weil ja auch mit die alten Klischees, die sind natürlich sehr präsent und es war zu leicht, sich derer zu bedienen und es war eben einfach, die Werkzeuge jetzt einfach fallen zu lassen. Mhm. Und mir hat es sehr gefallen, als Sie sagten, die Dankbarkeit oder ja, ich habe so ein Bild aus so einem, ich denke, das sind drei lachende Kinder und da steht Dankbarkeit drunter. Das ist so,
genau.
Gibt Nahrung.
Ja.
Ja. Also das ist etwas ganz Präsentes, Nahes. Man muss es nicht kaufen und
ja.
Für mich ist Dankbarkeit auch sehr wichtig. Also die passiert manchmal, und dass ich mich fast wundere, also auch dankbar einem Haus gegenüber zu sein, ne? Oder einem Auto, das fährt, oder meinem Computer, dass er funktioniert. Also es ist einfach schön, dankbar zu sein. Genau. Ne?
Es schafft Fülle in dir. Ja? Das Unverbundenheit.
Man weiß ja nicht, wie alles zusammenhängt, aber manchmal denke ich, selbst Geräte kriegen das irgendwie mit.
Ja, klar. Es ist einfach unsere Empfindung, die wir erleben. Das hat jetzt mit dem Gerät selbst gar nichts zu tun, sondern es ist unsere Empfindung, wie wir das erleben. Und je mehr wir ganzheitlich werden, desto mehr erleben wir solche Situationen. Ganzheitlich in uns selbst, wo alles so sein darf, wie es ist. Und wir dankbar sind dafür.
Hast du eine Ahnung, wie das in Tieren passiert, die anscheinend nicht reflektieren können?
Nein, habe ich keine Ahnung. Ich kenne nur den sehr bekannten Koan, den glaube ich, alle kennen, wo der Schüler zum Meister kommt und fragt, ob ein Tier Buddha-Natur hat. Und der Meister sagt drauf, Mu.
Dalai Lama sagt, dass der Dalai Lama sagt, dass Tiere eine Buddha-Natur haben
müssen. Sogar.
Müssen.
Aber sie haben nicht die Möglichkeit, sich das bewusst zu machen. Also die Tiere können nicht wissen, dass sie selbst sind. Das ist scheinbar die einzige Rasse, die das hat, ist der Mensch.
Da bin ich doch.
Ja.
Ich wieder. Aber das ist ja, genau. Keine Frage. Einfach, ja.
Sie haben das nicht, sie sind das.
Aber es erschien andere nicht in der Erfahrung.
Ja, kann sein. Wie gesagt, ich habe da wirklich keine Ahnung. Vielleicht ist es unsere Vorspiegelung, ne? Die wir haben in der Evolution.
Ja, für mich ist der Mensch immer eine genetische Fehlentwicklung. Und es könnte ja sein, denn was wir heute aus dem Planeten machen, kann eigentlich, ein hässliches Wort, aber kann nur zum Untergang führen. Ist eine Projektion, aber wenn die Anzahl der Menschen, die die Tiere verdrängen, die ihren Lebensraum nicht mehr haben, die Monokultur und so weiter, nur Dinge, die auch direkt dienen, das nicht mehr überqueren können, diese Riesenfelder, keine Nahrung mehr finden. Und wenn all das sind, aber ich habe ja vorher, hast du ja auch gesagt, die Polarität, es kommt dann wieder irgendwo vielleicht was dagegen.
Genau. Oder wenn es so ist, dass alles, und ich weiß, dass ich mich jetzt, wohin ich mich jetzt bewege, dass alles, was wir sehen können, vergänglich ist, auch unsere Welt und unsere Menschheit vergänglich sein wird.
Ja.
Ja. Und ich habe einmal, ist schon lange her, einen Vergleich gelesen. Die Relation von dem Bestehen des Universums zur Menschheit. Ja? Also ein 50-stöckiges Haus und oben liegt ein Buch mit 200 Seiten. Das ist die Menschheit. Das 50-stöckige Haus ist das, was wo unsere Erde schon da ist. Auch die Dinosaurier sind ausgestorben. Ja. Also wenn wir bei dem Gedanken bleiben, dass alles, was erscheint, vergänglich ist, wird auch unser Universum vergehen. Und es gibt ja auch laut der Atomphysik ja schon Berechnungen, wann es sein wird. Das ist so eine Zahl, die ich für mich nicht greifen kann. Ja. Also sie, wie viele Ionen, ja. Keine Ahnung, aber sie haben es scheinbar schon berechnet, ja, dass es dann uns nicht mehr gibt. Aber das Wesentliche für mich ist, jetzt zu leben und das zu leben, was in Dankbarkeit zu leben, was jetzt da ist.
Viele Dinge sind ja menschengemacht und ich habe neulich eine Diskussion gehabt, zum Beispiel über Moral, wo mir auf einmal der Gedanke kam, dass es gar keine gibt und allemal, als ich dann noch im Fokus mal Steuermoral gelesen habe. Und das sind viele Begriffe von, ja, die einfach von Menschen, die bedeutungslos sind, kann man das so sagen.
Ist immer die Frage, von welcher Perspektive man das sieht.
Ja. Ja?
Also nach reinem Bewusstsein heraus ist Moral bedeutungslos. In der Polarität ist Moral sicherlich wesentlich auch. Aber das könnte man je nach Gebiet vertiefen. Die Frage ist, was ist Moral?
Ich habe mal nachgeschlagen, da steht nur das zwischenmenschliche Lebensfähigkeit herstellt in gewisser Weise.
Also prinzipiell für mich ist Moral eine aufgestellte Regel.
Ja.
Ja, das heißt, es ist ein Gedanke. Ja. Ja. Und ich habe einfach die Entscheidung, dass ich sage, okay, ich folge dem oder nicht. Ich muss für mich entscheiden, ob dieser Gedanke wesentlich ist in meinem Leben oder nicht. Und mir anschauen, was passiert mit der Moral in mir. Werde ich da zum Beispiel eingeengt, gefangen, in einer Moralvorstellung? Das ist halt immer zwei Seiten. Es kann heilsam sein, aber es kann auch einsperren, ein Gefängnis sein. Je nachdem, wie es gelebt wird.
die Vorstellung eines schönen Lebens. Himmel. ist das erstrebenswert? Natürlich verbirgt sich dahinter Zweifel, weil ich so für mich festgestellt habe, so ein Jugendbildnis 20, 2000 D-Mark Rente und auf einer weißen Insel, rechts eine Frau, links eine Frau und ging ja gerade ertrinken, das war so ein Klischee. Und dann habe ich irgendwie an mich davon gelöst und festgestellt, dass dieser doch anspruchsvollere Weg des Erkennens, da einsteigen, dass das wert ist, das zu tun. Mhm. Und eben nicht der Weißzahn steuert.
Genau, das heißt, das Vorstellungsbild hat sich aufgelöst.
Hat sich aufgelöst. Mhm. So ist Leben immer Bewegung, auch in der Gesundheit. Und auch Bewegung des Geistes, immer mehr lernen, um letztlich auch in die Gelassenheit zu kommen und damit auch sich die Angst vom Tod oder Krankheit zu nehmen.
Also für mich ist eher immer mehr im Sein zu leben. Also nicht zu lernen, das kann man nicht lernen, sondern in die Tiefe des eigenen Seins hinein. Und dann kommt auch diese Gelassenheit, die man dann entwickelt zu den Polaritäten, die in jedem Fall vorhanden sind.
Da bist du im Gegensatz zur katholischen Kirche, die sagt, wenn du tröstest, dann wird der Trost gegeben. Wenn du das tust, wird dir das gegeben.
Das ist für mich ja eine sehr heikle Angelegenheit, weil es eine nicht absichtslose Tätigkeit ist, die hier getan wird, sondern es ist eine absichtliche Tätigkeit, um etwas zu bekommen. Und da steckt wiederum die Gier dahinter. Und dieses universelle Prinzip funktioniert. Im Taoismus ist sehr klar beschrieben, das Wu-Wei, die absichtslose Handlung. Aber das muss wirklich absichtslos sein. Ja, und das haben wir auch wieder beim Schenken. Ja? Beim Verschenken. Wenn ich verschenke, damit ich bekomme, ist wieder motiviert mit der Gier. Ja, wenn ich wirklich aus reinem Herzen, man sagt so gerne, aus reinem Herzen, also absichtslos schenke, und das geht, weil das öffnet auch mein eigenes Herz. Ja, da liegt es drin.
Aber alle haben ja ein Potenzial. Und ja. Dieser Herr, jetzt sein Name müsste ich eigentlich kennen, weil
TV ich so...
TV Setu, der sehr viel Güte und Menschlichkeit und dieses Anstreben. Und ich würde mal unterstellen, dass das ein Potenzial von ihm ist. Weil ich stelle auch mir fest, es sind ja viele Potenziale, die der Mensch hat, die auch eine gewisse Befriedigung brauchen. Wenn ich Fußball spielen will und dann spiele ich auch mit ihr Fußball, obwohl wir sonst nichts gemeinsam haben. Dann ist das so segmentiert. Aber es ist dann ein Bedürfnis von mir, dass eine Fähigkeit, die Mutter Teresa, sage ich, ist sie jetzt jemand, den ich anbeten muss, sollte? Oder hat sie nur ihr Ego befriedigt?
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Wir können es nicht lösen.
Genau. Aber im Prinzip ist es immer so, wenn ich mich ganz zurückfallen lasse in mich selbst, zu meinem Ursprung, und lasse es geschehen, dann steigt mein Potenzial mit auf. Und ich weiß es vorher nicht, was es ist. Ja? Und es wird sich immer wieder zeigen. Und dann kann er sagen, aha, das kann jetzt sein, so wie die Setu zum Beispiel, so für mich auch diese Güte ausstrahlt.
Ja, ja.
Ja? Also das mag so ein Potenzial sein von ihm. Und dann gibt es Potenziale, die Klarheit sind. Natürlich, wir haben bei uns, was ich immer wieder merke, viele wollen Liebe ausstrahlen. wenn man ganz zu sich zurückgekommen ist, wenn man da aus dem Urgrund heraus wieder aufsteigt, dann wird sich's teilen, was genau ist.
Zur Güte sagen, weil das sind ja immer Momentaufnahmen. Ne? Also ich kenne es auch, dass ich mich an der Supermarktkasse vordränge. Ne? Also das finde ich dann, ist dann gar nicht gütig oder so. Also
ist auch, die Potenziale sind auch nicht immer da, weil sie nicht immer gebraucht werden. Mhm. Im Prinzip. Aber das ist, wie gesagt, eine Momentaufnahme, die ich, wenn ich mit dir spreche oder mit dir in Kontakt komme, spüren kann. Mhm. Ne? Und das heißt auch für mich wiederum nicht, wenn du dich an der Kasse vordrängst, dass die Güte nicht vorhanden ist. Das ist für mich diese Gleichzeitigkeit, die da geschehen kann.
Ja. Es ist Gleichzeitigkeit und Potenzial für alles praktisch.
Ja, natürlich.
Was gerade im Moment sich zeigen will. Mhm.
Es ist halt, wir sind gewohnt, in unserem Denken ein Entweder-Oder zu haben. Und das gibt es aber eigentlich nicht, außer in unserem Denken, im polaren Denken. Wenn man aus dem reinen Bewusstsein heraus, kann man sehen, dass sowohl als auch ist. Ja? Und nachdem zum Beispiel auch das Denken dann umzustellen, soweit es halt möglich ist. Immer dann, wenn ich merke, aha, jetzt denke ich entweder oder, ob. Was passiert, wenn ich sowohl als auch denke? Verändert sich mein Gefühl dazu, zu dem, mit dem ich gerade in Interaktion stehe? Ja? Das sind für mich diese täglich praktischen Übungen, die auch ganz wesentlich sein können. Ja? Einfach jetzt einmal herzugehen und eine Woche lang zu sagen, ich gebe einfach Obacht, wo ich in meinem Denken in das Entweder-Oder gehe. Oder auch im Sagen. Ja, im Sagen ist halt noch viel klarer zu sehen. Ja, aber im Denken schon zu beginnen und so. Ah, okay. Und jetzt verändert es in dem Moment, was da ist. Ja. Weil das sind so die ganz kleinen Dinge, die uns immer wieder in diese Polarität subtil hineindrücken. Ja, weil Entweder-Oder ist eine Spaltung. Und jetzt habe ich bei einem ganz kleinen Ding, sage ich entweder das oder das, und dann spalte ich. Und dann habe ich noch ein kleines Ding und ich spalte. Und damit produziere ich meine Spaltung in mir bereits wieder. Ja? Darum heißt ja auch, das, was wir denken, aus dem heraus entsteht unsere Welt. Und je mehr wir polar denken, desto polarer ist unsere Welt. Je mehr ich in wir denke, in sowohl als auch denke, desto einheitlicher ist meine Welt.
Ja? Ja, das macht bestimmt toleranter, ne?
Ja, komplett, ja. Für mich auch mitfühlender. Ja? Mitgefühl.
Kann ich noch was? Ja, Mitgefühl, das ist ein schönes Wort. Ich habe gerade vielleicht nur ein Gedankengang dazu. Ein Film mag es ja jetzt schon längere Zeit her, einen deutschen Film, ein Lola End.
Okay.
Und da wird praktisch gezeigt, wie ein Leben sich total verändert durch verschiedene Geschwindigkeiten. Und damals habe ich gar nicht so über den Film nachgedacht. Er kam mir erst Jahre später in der Essenz zum Bewusstsein. Und da kommt wieder, wie viel steuere ich selbst? Oder findet ein wesentlicher Teil der Steuerung meines Lebens im Automatismus statt? Ich bin gestern von Mannheim hierher gefahren und da waren, Gott sei Dank, hoffentlich ohne Menschenschaden, aber riesen Materialschaden mit vielen Autos. Und da dachte ich, wie viele Menschen haben an diesem Punkt ein total anderes Leben?
Ja.
Total anderes Leben?
Ja.
Ja. Und ja, das hat mich gestern so heute noch so getragen. Und ja, wie viel steuere ich selbst? Zu welchem Anteil werde ich gesteuert? Alle Dinge, die in meinem Leben geschehen sind, sind momentan durch Zufall geschehen. Wo ich meine Frau kennengelernt habe, von der ich dann wieder getrennt bin, das spielt aber alles keine Rolle. Ich war in Amerika, wo mich eine fragte dann, would you like to stay with us? Und ja, ich wollte zu dem Zeitpunkt. Hat mein Leben total verändert. Und man, jeder könnte diese Liste aufführen.
Ja, so ist es.
Ja. Was sagst du dazu?
Ich möchte dir eine wissenschaftliche Antwort geben. Die wissenschaftliche Antwort ist, dass die Gehirnforscher festgestellt haben, dass zuerst die Handlung geschieht und nach ein paar minimalen Zehntelsekunden das Ich sagt, ich entscheide so. Ne? Das ist meine Antwort da.
Nach dem Hergang.
Ja. Also Sie finden auch im Gehirn keine Instanz, die dieses Ich ist und entscheidet. Und ich habe da meine eigene Sichtweise eigentlich dazu. Für mich, ich bin irgendwie aufgewachsen mit den Elementen. Also für mich gibt es immer diese fünf Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und das fünfte Element, das Äther, also den unendlichen Raum.
Ja. Wie heißt das?
Äther.
Äther. Äther.
Äther.
Äther. Mit 100 E. Ja, genau. Und für mich ist dieses fünfte Element die Grundlage, das reine Bewusstsein. Und diese vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, spielen darin. Ja? Und Erde, Wasser, Feuer, Luft, Erde ist der Körper, das Materielle, Feuer ist die Energie, Luft sind unsere Gedanken und Wasser sind die Emotionen. Und diese vier Elemente spielen über das Resonanzgesetz. Und über das geschieht das Leben. Wie wir das jetzt sehen, dieses Spiel, hängt von unseren Konditionierungen ab. Oder anders gesagt, von der Brille, die ich aufhabe. Ja? Wir kennen das ja, wenn wir mit einem Freund oder mit einer Freundin in einen Film gegangen sind und nachher darüber gesprochen haben, dann war es manchmal verwunderlich, dass die oder der was anders gesehen hat als ich. Ja? Dasselbe Film. Ja? Aber genauso ist es auch mit Leben. Das Leben geschieht so über die Elemente. Ja? Und mit unserer Brille oder wie ich eben gerade sagt, mit unserer Konditionierung sehen wir diesen Ausschnitt genau nach unserer Konditionierung. Und in Wahrheit gibt es einfach diese Instanz, die.
Also könnte eine Zeugenaussage nicht bewertet werden?
Eigentlich nicht, nein. Genau. Ist aus dieser Sicht nicht möglich. Weil es durch seine Konditionierung bewertet wird. Ja, genau.
Ist sogar wissenschaftlich untersucht, dass solche Aussagen nicht, es
sogar wissenschaftlich belegt, dass Zeugenaussagen gar nicht den Wahrheitsgehalt haben, ja, wie man meint, dass sie haben sollten. Ja, ja, ja. Haben Leute Sachen gesehen und oder meinen, sind davon überzeugt, Sachen gesehen zu haben, hinter der Stelle stellt sich raus, fehlende Teile sozusagen wurden im Verstand eingefügt, die eigentlich nicht gesehen wurden. Mhm. Und nachher war aber dann der Eindruck, es wurde so gesehen.
Mhm. Ja, ja, genau.
Es gibt Statistiken darüber. Es ist,
ja, ja,
es ist erstaunlich, wie gering die Zuverlässigkeit von Zeugen ist.
Ich glaube, ja. Der, na, mir hat in der letzten Zeit so von der wissenschaftlichen Ebene was sehr beeindruckt. Ich habe einen Vortrag gesehen über einen sehr, also für mich relativ jungen Physiker, der über dieses Thema gesprochen hat, wer entscheidet. Und er hat begonnen mit Einstein und hat es aufgebaut auf das, was er gesagt hat, dass das Einzige, was Einstein wusste, war die Navigationskraft. Ja, diese Formel hatte er. Und auf dieser Formel, die hat er auf 12 Ebenen hochgerechnet und daraus entstand die Relativitätstheorie. Also aus dieser einen Formel 12 Ebenen hochgerechnet. Und Kaupler hat ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Also der diesen Vortrag gehalten hat, hat einen Lehrer, der ist 1960 gestorben. Und der hat die Relativitätstheorie auf 36 Ebenen hochgerechnet und kam auf den Schluss, dass wir alle gelenkt sind.
Alle?
Alle gelenkt.
Gelenkt.
Ja? Also es gibt eine sehr hohe Instanz, die das Ganze führt. Ja?
Instanz heißt?
In der Physik geht es dann um irgendwelche Zusammenhänge von Atomen. Ja, und solche Intelligenzen. Ja. Für mich wäre es das reine Bewusstsein. Ja, das mit Prana, also mit dieser Energie, mit der Lebensenergie, das Ganze schafft, diese Elemente schafft und das Spiel der Elemente schafft. Aber wie gesagt, das ist nur ein Konzept von mir, das so entstanden ist einmal. Aber wir wollen ja nicht wissenschaftlich werden.
Das heißt doch aber, dass das, was passiert, passiert einfach.
Ja.
Man kann daran nichts ändern.
Ja. Das Erleben ist unterschiedlich.
Das Erleben ist unterschiedlich. Ja. Ist es aus Ihrer Sicht erstrebenswert, dass man das Erleben beeinflusst? Also beispielsweise positives Denken.
Ja. Es ist immer so die Frage, ja, was ist positives Denken? Und für mich ist, wenn ich jetzt etwas positiv denken möchte, habe ich zuerst einmal etwas, was ich nicht will. Hm. Ja? Das heißt, ich negiere das, was jetzt ist und versuche etwas anderes hervorzubringen. Jetzt passiert aber das alles in der Polarität. Das heißt, ich bringe nicht nur das andere hervor, was ich gerne möchte, sondern auch die Polarität dazu. Die Polarität dazu ist wiederum das, was ich sowieso nicht wollte. Ja? Also das zum positiven Denken, aus meiner Sicht. Ja? Wenn ich das annehme, was jetzt ist, emotional, auch möglicherweise körperlich, als Schmerz oder so, ja? Und aus dem heraus etwas entstehen kann, wo ich aber nicht positives Denken sagen würde, sondern wo ich sage, okay, das ist eine Intuition, ja? Dann darf die auch sein. Weil der Intuition gebe ich auch nicht diese Kraft wie im positiven Denken. Beim positiven Denken geht es immer darum, du musst ja was denken. Ja? Also da ist ja schon das Muss drinnen, da ist der Zwang schon drinnen, das kann schon nicht gehen, weil das Universum so nicht funktioniert. Für mich ist immer das, zurückzukehren zu uns selbst, dort, wo wir unberührt sind von den Polaritäten und sie trotzdem erleben. Das Paradoxe da dabei. Ja? Wir sind auf der einen Seite unberührt, das heißt, wir sind nicht der Leider, und trotzdem ist dieser Schmerz im Körper zum Beispiel vorhanden. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich will den Schmerz im Körper nicht. Ja? Weil auch der noch so Erleuchtete hat Zahnschmerz. Und den Schmerz kann man nicht wegzaubern. Ja? Ich kann ihn annehmen. Ja? Der Nisargadatta Maharaj, soweit ich das in den Büchern gelesen habe, hat immer gesagt, ich brauche nichts, ich nehme es einfach so, wie es ist. Ja? Weil die, so, seine Schüler kommen und haben ja homöopathische Mittel gegeben und so, was weiß ich, was weiß. Ne? Es ist aber natürlich auch darum gegangen, dass er gesagt hat, okay, lass es mir doch gehen, wann der Körper gehen möchte. Weil ich selbst kann sowieso nicht gehen, ich bin ewig. Ja? Aber das sind so, wir bewegen uns dann in diesen Paradoxien. Ja?
Das ist ja das Schwierige, wenn Sie sagen, eigentlich, ich glaube auch, dass alles gelingt ist, aber eigentlich kann man ja dann den ganzen Tag zu Hause sitzen und die Wand angucken und sagen, wenn es dann passieren soll, dann passiert es. Dann brauche ich nicht nach Karlsruhe zum Satsang oder sonst irgendwo hinfahren, sondern es kommt dann einfach. Aber vielleicht hat mich auch irgendwas hierher gebracht.
Könnte sein, ja. Nur, wenn es gelingt ist, dann ist es auch gelingt, dass Sie, sage jetzt einmal, 20 Satsangs besuchen. Mhm. Und wenn es gelingt ist, ist beim 21. die Gnade da. Ja? Also Sie können etwas nicht tun, was getan werden wird. Ja? Und ich muss sagen, ich habe das ausprobiert. Ich habe das ja ausprobiert, kann ich was, was ich will, nicht tun. Oder verkehrt. Ja? Ich habe das ja. Und das entspannt aber auf der anderen Seite. Ja, und wir sagen, okay, ja. Das haben wir dann beim Zeugen, ne? Das Zeugenbewusstsein. Einfach der Bezeuger zu sein von dem, was geschieht.
Wir haben ja über das Bewusstsein gesprochen. An irgendeinem Punkt im Leben muss ich doch ein Anführungszeichen reines Bewusstsein haben.
Wieso?
Ja.
Warum? Wieso?
Weil wir kommen von der Quelle, das ist die Unschuld, die Reinheit, das Bestreben zu leben, und dann kommen die Konditionierungen. Mhm. Wann ist das Bewusstsein?
Das Bewusstsein kommt mit dem Körper.
Mit dem wachsenden Körper, oder?
Mit dem Körper. Der Körper ist eigentlich das Instrument fürs Bewusstsein. Also es passieren drei Dinge: Körper, Energie und Bewusstsein.
Also ich habe immer so ein Riesenproblem, schon wenn ich für mich was lösen will.
Ja.
Der Kopf. Mein Herz, mein Bauch und so weiter, das sind schon drei Parteien da, die kaum eine Lösung herbeiführen können. Ja.
Ja. Was braucht denn eine Lösung?
Ja.
Eine Lösung braucht nur etwas, was ich mir selber als Problem erzähle. Das heißt, der Verstand mit seiner persönlichen Geschichte hält sich mit solchen Dingen am Laufen. Er sagt, da haben wir ein Problem, was ist die Lösung, wie soll jetzt die Lösung lösen? Ja? Das ist eigentlich alles nur künstlich.
Ja.
Künstlich erdacht.
In dem Moment, wo ich Bewusstsein habe,
bin
ich schon konditioniert.
In dem Moment, wo Sie Bewusstsein sind.
Wo ich Bewusstsein bin.
Sie können nicht Bewusstsein haben. Sie können nur Bewusstsein sein.
Ja.
Weil wenn Sie Bewusstsein haben, müsste es zwei geben. Den, der das Bewusstsein hat und das Bewusstsein. Nachdem es aber die zwei nicht gibt, es gibt nur eins, können Sie nur das Bewusstsein sein. Ja?
Wie ist es mit Menschen mit einer Bewusstseinsstörung?
Das ist psychologisch gesehen ganz was anderes.
Aha.
Ja. Aber das ist ganz wichtig. Nachdem alles aus der einen Quelle kommt, ist alles eins. Und damit können Sie nicht ein Bewusstsein haben. Sondern Sie können nur Bewusstsein sein. Ja, das ist ganz, ganz wesentlich. Okay. Dankeschön. War sehr unterhaltsam. Sehr interessant.